Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp!
Hallo zu einer neuen Folge Stadt, Land, was? Ich bin Domescu und mit mir am Mikro sitzt Nicole.
Hallo.
Wir erzählen uns gegenseitig alle zwei Wochen eine spannende Geschichte zu einem Ort, den wir in der vorherigen Folge mit der Stadt-Land-Fluss-Methode auswählen. Vor zwei Wochen hat mir Nicole den Buchstaben B ausgelost. Bevor wir aber zu dieser Geschichte kommen, die sich hinter diesem Buchstaben verbirgt, würde ich gerne noch einmal auf deine letzte Geschichte hinweisen. Die hat sich um den Buchstaben K gedreht. Und in der Zwischenzeit ist mir aufgefallen, dass immer wenn du den Buchstaben K ziehst, uns eine etwas übernatürliche Geschichte erzählst.
Ja, stimmt, das ist mir dann auch aufgefallen. Also irgendwie steht K wohl für paranormal.
Sehr interessant. Was genau hast du uns denn erzählt?
In der letzten Folge K wie Key West habe ich von einer Sehenswürdigkeit der Stadt in Florida berichtet. Und zwar von einer Puppe, die meisten Menschen wohl als gruselig bezeichnen würden.
Absolut richtig. Gruselig ist sie in jedem Fall. Ob sie auch übernatürlich ist, könnt ihr in der Folge KWQ West nachhören. Jetzt bin ich dran, und zwar mit dem Buchstaben B. Du hattest den schon zweimal, einmal mit Berlin und einmal mit Brasov. Und jetzt bist du natürlich dran zu raten, welche Geschichte habe ich uns ausgesucht. Ich werde es aber wahrscheinlich nicht kommentieren.
Okay, weil ich es wahrscheinlich richtig raten werde.
Werden wir sehen.
Also, es war jetzt ja vor kurzem der Eurovision Song Contest, deswegen hast du bestimmt über B wie Baku berichtet. Da war der nämlich auch schon mal. Du reagierst wirklich
gar nicht. Ich versuche gar nicht zu reagieren.
Wenn nicht in Baku, dann könnte es natürlich sein, dass du uns in dieser Geschichte mitnimmst auf, mehr fällt mir gerade nicht ein zu B. Wie
also du hast doch gerade über den ESC gesprochen.
Oh Gott, ja. Wo war der denn diesmal nochmal? In Malmö, ne?
Basel.
Oh. Wow. Ja, man würde es kaum denken, aber ich habe den ESC gesehen. Ja, also vielleicht nimmst du uns auch mit nach Basel oder nach Bulgarien.
Okay, jetzt kann ich es doch sagen. Es ist nichts von den dreien, denn wir begeben uns heute nach B wie Boston.
Oh, ja, das habe ich nicht erraten.
Boston ist eine Stadt mit rund 650.000 Einwohnern im US-Bundesstaat Massachusetts. Die Stadt ist bekannt für die Harvard-Universität, den Basketballverein Celtics und natürlich die historische Tea Party, die als wichtiger Schritt der Emanzipation der europäischen AuswanderInnen von der englischen Krone gilt. Dabei warfen Bostoner BürgerInnen im Dezember 1773 britischen Tee im Hafen ins Meer. Darum geht es heute aber gar nicht zum Glück. Du bist schon ganz erleichtert, dass das jetzt hier nicht ganz so historisch wird, nehme ich an. Unsere Geschichte ist in nicht ganz so vielen Geschichtsbüchern, weil diese Boston Tea Party ist wirklich in jedem Geschichtsbuch, unsere aber nicht. Die beginnt aber trotzdem im Hafen von Boston. Und zwar mit dem japanischen Massengutfrachter Raifuku Maru. Und von dem darfst du dir jetzt gerne ein Bild anschauen.
Hast du schon gesagt, dass Boston in den USA liegt eigentlich?
Ich habe gesagt, dass das im US-Bundesstaat Massachusetts liegt.
Ah ja, an der Ostküste, ne?
Genau.
Ja, ich sehe einen Frachter, der frachtet da so herum, der ist im Meer und da kommt so Dampf aus dem Röhrchen, aus dem Schornstein.
Mhm. Aus dem Röhrchen.
Ja, und man sieht keine Person oder so. Also es ist halt so ein Foto, was sich wahrscheinlich so Schiffsultras ins Badezimmer hängen würden.
Würdest du denn sagen, dass das ein neues oder ein altes Foto ist?
Es ist auf jeden Fall ein altes Foto. Es ist ein Schwarz-Weiß-Sepia-Foto. Und ja, also ich glaube, das ist kein Kriegsschiff, ne? Du hast ja auch gesagt, das ist ein Frachter.
Das ist ein Frachter, ja.
Aber es sieht halt so aus wie so alte Fotografien von Kriegsschiffen, die halt in irgendwelchen Museen hängen.
Ich glaube, zeitlich hast du das ganz gut beschrieben, denn der Frachter Raifuku Maru lief im November 1918 vom Stapel, wie wir Norddeutschen sagen. Also da ist das Schiff fertig gebaut worden. Und er war also noch recht jung, als er am 18. April 1925 den Hafen von Boston verließ. An Bord hatte der Frachter 7400 Tonnen Weizen. Kapitän Itseki Hikota und seine Crew sollten die Lieferungen nach Hamburg, also nach Deutschland, bringen. Im dortigen Hafen sollte die Ware dann umgeschlagen werden, doch der Frachter sollte niemals in der deutschen Hansestadt ankommen.
Was heißt umgeschlagen? Dass das dann nochmal auf einen anderen Frachter umgeladen wird? Oder?
Das bedeutet erstmal, dass es abgeladen wird und dann verteilt wird. Also das bleibt dann ja nicht alles in Hamburg, sondern Hamburg ist ja der Hafen, wo das dann...
Und dann ist es der Umschlagplatz. Okay,
so
verstanden.
So ist es. Jedenfalls, die Main-Information ist ja vor allem, dass das Ding niemals in Hamburg angekommen ist. Denn schon 2 Tage, nachdem der Frachter sich auf den Weg nach Europa gemacht hat, nachdem er Boston verlassen hatte, geriet er vor den Bahamas in Seenot. Das letzte Lebenszeichen war ein Funkspruch in gebrochenem Englisch. Danger like dagger now, come quick. Und das bedeutet auf Deutsch, Gefahr wie Dolch jetzt, kommt schnell.
Ist das so ein gängiger Spruch mit dem Dolch? Oder ist das eher, weil der nicht so gut Englisch konnte, der den Spruch gebracht hat?
Es ist tatsächlich, weil er nicht so gut Englisch konnte.
Ah.
Und das ist auch das Letzte, was wir von der Raifuku Maru wissen, denn danach ist sie spurlos verschwunden.
Oh.
Hast du eine Ahnung, was dahinter stecken könnte?
Danger like dagger.
Genau, no. Gefahr wie Dolch jetzt.
Also vielleicht waren Piraten dran schuld und die wurden dann halt gekapert. Und deswegen ist ihm vielleicht dann nur das Wort für Dagger, für Dolch halt irgendwie eingefallen. Oder ein Seeungeheuer.
Sehr spannend. Ich würde sagen, wir gehen gemeinsam auf Spurensuche.
Mhm.
Dazu zeige ich dir jetzt eine Karte, mit der wir beide erstmal auf Spurensuche gehen und aber auch alle, die uns zuhören, können damit auf Spurensuche gehen, indem sie einfach auf Instagram oder TikTok sich unser Posting einmal anschauen und da ist eben die Karte als Bild 2. Was siehst du denn auf dieser Karte?
Ich sehe auf der linken Seite oder wie manche Leute sagen würden, im Westen, den amerikanischen Kontinent oder zumindest den nordamerikanischen Kontinent und dann halt eben noch runter bis Puerto Rico. Und dann in der Mitte sehr groß den Nordatlantischen Ozean und auf der rechten Seite dann vor allem Europa. Und ich sehe eine Linie, die Boston in den USA und Hamburg miteinander verbindet.
Mhm.
Und dass dieses Schiff eben nicht auf dieser Linie verloren gegangen ist, sondern ja bei den Bahamas, was deutlich weiter im Süden ist.
Das hast du sehr gut beschrieben. Also können wir festhalten, Bahamas oder die Bahamas liegen überhaupt nicht auf dem Weg von Boston nach Hamburg.
Wobei mich das jetzt gar nicht so sehr verwundert, muss ich sagen, weil war das nicht, ich weiß nicht, wie das heute gemacht wird, aber war das nicht damals auch häufiger so, dass die jetzt nicht quasi die Luftlinie genommen haben, sondern schon immer versucht haben, so große Strecken wie möglich am Festland lang zu schippern, also an der Küste, und dann halt quasi an der engsten Stelle den Ozean zu überqueren?
Das kann gut sein. Das war hier aber nicht nötig, weil die Route von Europa, also von Europa nach Nordamerika, die ist schon eher über den Norden.
Ja, okay. Dann ist er aber da vom Weg abgekommen.
Ist er vom Weg abgekommen? Ist deine Theorie dazu?
Oh, oder jetzt, wo du das so fragst, habe ich noch eine andere Theorie. Vielleicht wollten die sich absetzen, der Kapitän mit seiner Crew. Und sie haben absichtlich einen falschen Weg eingeschlagen. Und sie wollten vielleicht einen Schatz finden oder sie wollten sich aus dem Staub machen und irgendwo ein neues Leben beginnen. Und es war nur ein gefakter Hilferuf.
Fake ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, aber es ist jetzt nicht die Crew der Raifuku Maru, die jemanden in die Irre geführt hat, sondern ich bin es, muss ich gestehen. Unsere Zuhörenden wissen es schon, denn sie kennen im Gegensatz zu dir den Titel unserer Folge schon. Wir reden gar nicht über B wie Boston, sondern, und du wirst auf den Titel kommen, wenn du zu Bild 3 runterscrollst.
Ah, das Bermuda-Dreieck.
Wir reden über B wie Bermuda-Dreieck. Was weißt du denn darüber?
Ich wollte tatsächlich auch irgendwann mal eine Folge zum Bermuda-Dreieck machen. Das war noch ganz am Anfang unseres Podcasts. Habe es offensichtlich nicht getan und habe da auch nicht viel recherchiert. Also ich weiß nicht viel darüber. Außer natürlich, dass es in Bochum der Boulevard, wo die ganzen Bars und Kneipen und Clubs sind, das nennt man auch das Bermuda-Dreieck.
Und warum nennt man das so?
Weil die Leute sich da so abschießen und dann verloren gehen. Und das weiß ich natürlich dann dementsprechend über das Bermuda-Dreieck, von dem du mir heute erzählen wirst, dass das ein Meeresgebiet ist, wo Leute oder Schiffe verloren gehen und das deswegen so ominös ist. Aber ich glaube, es gibt auch nicht nur ein Bermuda-Dreieck, sondern es gibt immer mal wieder irgendwie, also Bermuda-Dreieck ist ja, glaube ich, so ein geflügeltes Wort.
Ja, inzwischen, aber gemeint ursprünglich ist dieses Bermuda-Dreieck, was du dort eingezeichnet siehst, was tatsächlich links, also im Westen, die Spitze oder die linke Spitze des Dreiecks, die ist in Südflorida, an den Florida Keys, dort wo Key West liegt. Die rechte untere Spitze ist Puerto Rico und die obere Spitze ist die Inselgruppe Bermuda, also Bermuda.
Ah ja,
deshalb
okay.
Auch das Bermuda-Dreieck.
Fragen wir uns jetzt eigentlich, was Robert damit zu tun hat?
Wir fragen uns nicht, was Robert damit zu tun hat, aber jetzt dürften auch tatsächlich einige unserer HörerInnen wissen, warum ich so gestockt habe, weil das irgendwie mir bekannt vorkam und ich nicht wusste, woher es mir bekannt vorkam. aber mir dann doch recht schnell, nachdem du mir den Buchstaben B ausgelost hattest, wie Schuppen von den Augen fiel. Aber genau, du hast es ganz gut schon beschrieben. Über das Bermuda-Dreieck erzählt man sich, hier seien zahlreiche Schiffe und Flugzeuge auf mysteriöse oder gar übernatürliche Art und Weise verschwunden. Das Bermuda-Dreieck, wie es dich erstreckt, habe ich dir gerade schon erzählt. Und genau, die Geschichte besagt nämlich, dass innerhalb dieses Dreiecks der beschriebene japanische Frachter Raifuku Maru verschwunden sein soll. Und du hörst es schon an meinem Konjunktiv. Das Problem ist, es ist sehr gut belegbar, dass der Frachter nie vor den Bahamas und dementsprechend auch nie im Bermuda-Dreieck gewesen ist. Wie auch, wenn er denn von Boston auf dem Weg nach Hamburg gewesen ist. Vielmehr geriet der Frachter 400 Seemeilen südöstlich von Halifax in einen schweren Sturm. Halifax, das ist in Kanada. Und der Funker Hiwatari Masao meldete dann per Funk starke Schäden an Bord und die Zerstörung aller Rettungsboote.
Also ist auch der Funkspruch nicht echt.
Wie genau der Funkspruch lautete, sage ich dir gleich noch, aber es ist schon mal festzuhalten, dass der Funker viele Jahre in Nordamerika lebte und deshalb viel besser Englisch sprechen konnte, als es ihm die Chronisten zuschreiben. Das Boot hatte eine Schlagseite von 30 Grad nach Steuerbord. Das bedeutet, dass das Boot eben 30 Grad nach rechts geneigt war. Es lag also schief und zwar wohl, weil die Weizenladung verrutscht war. Und der Notruf, den eben dieser Funker absetzte, erreichte unter anderem das britische Passagierschiff Homerick, das es trotz einer Entfernung von 70 Seemeilen in nur 3 Stunden zur Raifuku Maru schaffte. Das ist recht schnell tatsächlich, also eigentlich hätte es das in mehr Zeit schaffen müssen. Dort konnte die Besatzung der Homerick jedoch nur noch Zeuge des Untergangs werden, denn aufgrund des weiterhin tobenden Orkans, der ja auch für die Raifuku Maru tödlich war am Ende, konnten keine Boote zu Wasser gelassen werden, ein Eingreifen war nicht möglich, kein Crewmitglied der Raifuku Maru konnte gerettet werden.
Oh je.
Es wurde auch tagelang nach Überlebenden oder Leichen gesucht, auch das konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, was für die Angehörigen natürlich besonders schlimm ist. Der dramatische Tod der Besatzung der Raifuku Maru war für die Passagiere und die Crew der Homerick natürlich auch traumatisch, weil sie mehreren Menschen natürlich beim Sterben zusehen mussten. Für uns ist es natürlich aber auch von historischem Wert, denn der Untergang des japanischen Frachters ist nicht nur aufgrund der Funksprüche gut dokumentiert, sondern eben auch von Dutzenden Menschen gesehen worden. Und zwar nicht vor den Bahamas, sondern bei Halifax. Und trotzdem gilt dieser Fall der Raifuku Maru als eines der mysteriösesten Schiffsunglücke aller Zeiten und wird im Bermuda-Dreieck angesiedelt, wobei das alles überhaupt keinen Sinn ergibt.
Aber warum?
Und das liegt an einem Mann mit einem sehr großen Selbstbewusstsein, von dem ich allerdings nur ein sehr schlechtes Foto habe, aber du darfst es dir jetzt einmal anschauen.
Bestimmt Napoleon. Nee, der war da gar nicht mehr am Leben.
Der war da nicht mehr am Leben.
Das ist ein alter Mann, der nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf hat und einen weißen Schnurrbart trägt. Und dieses Foto ist nicht sehr vorteilhaft, denn es ist gegen das Licht geschossen. Er steht vor einem Fenster und dadurch sieht es aus, als wäre sein Kopf ein Ei. Und er trägt einen Anzug und guckt so runter und sieht aus, als hätte er viel Geld. Er sieht ein bisschen aus wie so ein multinationales Konzern. Vorstandsmitglied.
Das ist gar nicht schlecht. ehrlich gesagt. Den Mann, den du da siehst oder schemenhaft erkennst, ist Charles Berlitz, der mit bürgerlichem Namen Charles Louis Frambeck Jr. heißt. Ich bleibe aber unter dem Namen, den er öffentlich getragen hat, also Charles Berlitz. Berlitz ist übrigens auch der Name, den er von seinen Vorfahren mütterlicherseits hat, aber er hat halt durch seinen Vater einen anderen Nachnamen, bürgerlich.
So wie diese Sprachschulen Berlitz, hängt das damit zusammen?
Er ist tatsächlich ein Erbe der deutschstämmigen Familie Berlitz, die mit ihren Sprachschulen und Wörterbüchern bekannt geworden ist.
Ja, krass.
Und er selbst erbte diese Sprachschulen auch einst, verkaufte sie dann aber, weil er sich lieber anderen Dingen widmen wollte. Ein Sprachtalent war er allerdings trotzdem. Er soll 32 Sprachen gesprochen haben, 12 davon sogar fließend. Also 20 nicht fließend, aber 12 fließend.
Aber 20 nicht fließend heißt dann so wie, dass ich irgendwie auf, keine Ahnung, Russisch Prost sagen kann oder so, dass er die wirklich mal richtig gelernt hat?
Also ich befürchte, dass er wahrscheinlich 20 Sprachen so gesprochen hat wie ich Italienisch, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser, und 12 dann halt wirklich richtig.
Krass. Also ich möchte das wirklich glauben, aber ich finde das irgendwie sehr zweifelhaft.
Ich würde ganz ehrlich sagen, von allen Dingen, die wir heute über Charles Berlitz erfahren, bin ich geneigt zu sagen, das ist das, was ich am ehesten glaube.
Okay, aber können wir noch ganz kurz darüber reden, wie viele Sprachen so ein durchschnittlicher Papst spricht?
Ich glaube, das geht so, ja, nicht mal in die Richtung von Berlitz, ne?
Nee, und das finde ich sehr verwunderlich. Aber okay, ich gebe ihm einen Vertrauensvorschuss. Ich glaube Berlitz, dass er 32 Sprachen beherrscht.
Genau, würde ich sagen. Also das glaube ich ihm. Bei allem anderen können wir jetzt immer ein bisschen kritischer sein. Berlitz studierte, und vielleicht hängt das auch mit seinem Sprachentalent zusammen, an der Yale-Universität Sprachwissenschaft, zog dann für die US-Armee in den Koreakrieg und in den Vietnamkrieg und zwischendurch schrieb er dann zahlreiche Bücher über linguistische Themen.
Ich wollte gerade sagen, also weil wenn jemand, der so viele Sprachen spricht, dann keine Linguistikbücher schreibt, wäre das ein sehr vergeudetes Talent. Und es spricht wahrscheinlich nicht für mich, dass ich Germanistik und Anglistik studiert habe, dementsprechend in beiden Fächern Linguistik hatte und diesen Namen noch nie gehört habe.
Aber du konntest doch was mit ihm anfangen.
Das stimmt.
Aber er schrieb natürlich nicht nur linguistische Bücher, sondern widmete sich bald anderen Themen. Wie der Parawissenschaft und anderen ungeklärten Phänomenen. Das Buch The Bermuda Triangle, also das Bermuda-Dreieck, von 1974 sollte sein großer Durchbruch sein. Weltweit wurden bislang mehr als 20 Millionen Exemplare in mehr als 30 Sprachen verkauft.
Meinst du, er hat die alle selber übersetzt?
Das könnte natürlich sein, aber ich glaube nicht. Aber nur mal so zum Vergleich, wie viel das ist, habe ich mal ein Beispiel aus der aktuellen Popkultur mir geholt. Das Buch Onyx Storm wurde in einer Woche weltweit 2,7 Millionen Mal verkauft. Ich weiß jetzt nicht, wie oft danach, ich habe immer nur diese Zahl gefunden, aber das ist trotzdem immer noch relativ weit von 20 Millionen weg. Neben dem Bermuda-Dreieck schrieb Berlitz unter anderem über UFOs und natürlich die angeblich antike, untergegangene Stadt Atlantis.
Krass, dass jemand, der so viel Gehirnzellen schon für Sprachen aufwendet, noch so viel Kapazitäten für Verschwörungstheorien hat.
Ja.
Aber gut für uns, dann kannst du mir heute diese Geschichte erzählen.
Es ist gut für uns, für diese Geschichte, und es ist natürlich auch gut für ihn, weil vielleicht, das ist eine gewagte These von mir, verkaufen sich linguistische Bücher nicht 20 Millionen Mal.
Ja, das ist eine These, die ich durchaus unterschreiben würde.
Wir widmen uns heute natürlich, weil wir bei B wie Bermuda-Dreieck sind, natürlich dem Buch The Bermuda Triangle, das auf Deutsch natürlich einen Untertitel bekam, und zwar Das Bermuda-Dreieck, Fenster zum Kosmos, wobei das von den deutschen Verlegern hinzugedichtete Fragezeichen für Berlitz eher ein Ausrufezeichen war, denn in diesem Buch fand sich auch die Geschichte der Raifuku Maru, und zwar in der Fassung, die ich dir zuerst erzählt habe, also dass das Schiff vor den Bahamas gesunken sei, rund 1500 Seemeilen vom eigentlichen Unglücksort entfernt. Und verantwortlich dafür sind, laut Berlitz, möglicherweise Außerirdische, die auf die Erde gekommen sind durch ein Wurmloch.
Ja, auch eine Frechheit, dass gerade er dann dem japanischen Kapitän so ein schlechtes Englisch in den Mund gelegt hat.
Tatsächlich war es nicht nur er, er hat das mit dem nur übernommen, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Okay. Also, aber tatsächlich gehe ich jetzt nochmal auf diesen japanischen Funker ein, denn in der Geschichte sendete der Funker ja den Satz, Gefahr wie Dolch. Das ist allerdings wirklich nicht passiert. Tatsächlich lautete der Funkspruch, über den auch die Nachrichtenagentur Associated Press später berichtete: Now very danger, come quick. Jetzt viel Gefahr, kommt schnell. Ah. Auch schlechtes Englisch, aber kein Quatsch. So, wenn man so möchte. Von einem Dolch war nie die Rede. Dieser sollte aber in der Erzählung offenbar suggerieren, dass sich die Crew mit einer unerklärlichen Bedrohung konfrontiert sah. Doch die Bedrohung war eben erklärlich. Es war ein schlimmer Sturm, die Ladung war verrutscht und das Schiff verschwand auch nicht spurlos, sondern wurde beim Ertrinken beobachtet. Und nicht nur bei dieser Geschichte legte Berlitz die Wahrheit so aus, wie er es für sein Buch dramaturgisch für angemessen hielt. Auch soll das deutsche Segelschiff Freya seiner Darstellung nach im Oktober 1902 ohne Besetzung und mit gekappten Masten mitten im Bermuda-Dreieck herrenlos herumtreibend gefunden worden sein. Berlitz schrieb, das Schiff sei auf dem Weg von Manzanillo auf Kuba nach Punta Arenas in Chile. Das Problem ist, das Schiff wollte tatsächlich von Manzanillo nach Punta Arenas, allerdings nicht von Manzanillo auf Kuba, sondern von Manzanillo an der mexikanischen Westküste. Sprich, das Schiff ist die ganze Zeit auf der Pazifikseite entlang gesegelt und war nie im Bermuda-Dreieck.
Und ist es denn tatsächlich kaputt gegangen?
Es ist tatsächlich kaputt gegangen und wahrscheinlich aufgrund eines Seebebens. Das Seebeben konnte natürlich aber im Bermuda-Dreieck nicht nachgewiesen werden, weil es das da auch nie gab, sondern auf der Pazifikseite. Das heißt, da hat er wieder die Wahrheit ein bisschen, naja, so ausgelegt, wie er es brauchte. Und auch beim britischen Segelschulschiff Atalanta war das der Fall. Das war im Jahr 1880 mit 15 Offizieren und 265 Kadetten im Atlantik unterwegs. Erst vom englischen Portsmouth nach Bermuda, tatsächlich nach Bermuda, und anschließend aber zurück. Doch das Schiff sollte dann auf dem Rückweg nach England verschwunden gehen. Und du kannst es dir aber schon denken, Bermuda ist ja die äußerste Ecke des Bermuda-Dreiecks. Und wenn das Schiff dort schon gestartet ist und wieder auf dem Weg nach England war, dann kann es nie ins Bermuda-Dreieck gesegelt sein und dementsprechend auch dort nicht verschwunden sein.
Ja, dann erzählt der liebe Herr Berlitz so ein paar Unwahrheiten hier, würde ich sagen.
Erfunden hat Charles Berlitz den Mythos des Bermuda-Dreiecks natürlich nicht. Wie so oft bei Verschwörungsmythen, und ich kann, denke ich, ganz klar benennen, dass das hier einer ist, handelt es sich um eine Gemeinschaftsproduktion von Männern mit großem Geltungsdrang und einer furchtbaren Selbsteinschätzung. Ein Produkt von Männern, die glauben, sie seien schlauer als die ganzen Schlafschafe und seien etwas ganz, ganz Großem auf der Spur, mit dem sich vielleicht sogar ganz, ganz viel Geld verdienen lässt.
Womit der gute Herr ja leider sogar recht hatte, weil er ja 20 Millionen Bücher damit verkauft hat.
Das stimmt, und das ist halt richtig bitter, dass es auch geklappt hat. Vielleicht tröstet es uns aber ein kleines bisschen, dass es nicht für alle gut geklappt hat. Und von den anderen Männern, die diesen Bermuda-Dreieck-Mythos so ein bisschen in die Welt gebracht haben, möchte ich dir jetzt auch gerne noch erzählen.
Ach so, ich dachte, ein Foto zeigen.
Nein. Das nächste Foto weise ich dich drauf hin.
Okay.
Der erste Mann, der in diese Rolle trat, des sehr, sehr schlauen Mannes, war Edward von Winkle Jones. Ein Journalist beim Miami Herald, der im September 1950 für seine Zeitung eine erste kleine textliche Sammlung vermeintlicher Mysterien im Bermuda-Gebiet schrieb. Er schrieb damals unter anderem von 135 Personen, die in diesem Gebiet durch moderne Mysterien verschwunden seien. 2 Jahre später war es ein Text von George X. Sand, in dem erstmals von einem dreieckigen Areal die Rede war, in dem diese Häufung von verschwundenen Schiffen und Flugzeugen auftrat. Erschienen ist der Text mit dem Titel Sea Mystery at Our Back Door, Seerätsel an unserer Hintertür auf Deutsch übersetzt, im Magazin Fate. Dieses Magazin gibt es übrigens heute noch und ist ein Special Interest Magazin für paranormale Phänomene wie Geister, UFOs, Atlantis, die ganzen Klassiker. Wahrscheinlich gibt es auch die eine oder andere Geschichte über Robert the Doll. Den nächsten Meilenstein auf dem Weg zur Mythenbildung rund um das Bermuda-Dreieck legte Vincent Geddes im Magazin Argosy mit der Geschichte The Deadly Bermuda Triangle, also wenig missverständlich das tödliche Bermuda-Dreieck. Und diese frühen Texte, aber auch unser lieber Herr Berlitz, bezogen sich dabei vor allem auf 2 Fälle, die auch heute immer wieder rezipiert werden in Dokumentationen in Anführungszeichen oder sonstigen verschwörungstheoretischen Schriften. Bei einem geht es um eine Gruppe von 5 Kampfflugzeugen, die im Jahr 1945 in den Florida Keys aufbrachen und verschwanden. Es liegt nahe, dass der Ausbilder schlecht vorbereitet war, sich in einem starken Sturm verflog und anschließend alle 5 Bomber aufgrund ausgehenden Treibstoff ins Meer stürzten. Und man muss sagen, dieser Fall fand tatsächlich im Bermuda-Dreieck statt. Das ist ja eigentlich auch schon fast eine Neuerung.
Ja.
Allerdings hat das natürlich nichts mit irgendwelchen rauschenden Geistern oder außerirdischen oder sonstigen übernatürlichen Phänomenen zu tun, sondern einfach mit einem schlecht vorbereiteten Ausbilder. Dass dann im Nachhinein auch noch ein Suchflugzeug ebenfalls abstürzte, trug zur Legendenbildung bei. Allerdings stürzte dieses Suchflugzeug wiederum nicht im Bermuda-Dreieck, sondern 200 Meilen davon entfernt ab. Und die andere große Geschichte war das Verschwinden des Frachters Sandra im Jahr 1950. Der gilt auch als Auslöser für den Text von Jones im Miami Herald. In den Aufzählungen der ach so klugen Männer war der Frachter Sandra auf dem Weg vom US-Bundesstaat Georgia nach Venezuela in Südamerika. Dort soll er rund 300 Tonnen Insektizid hinbringen. An Bord sollen sich rund 12 Personen befunden haben. Und was diese Erzählungen gemeinsam haben, ist, dass sie sehr detailliert sind. Beispielsweise steht sowas drin, wie dass der Frachter rund 107 Meter lang gewesen sei, dass er einige Rostflecken aufgewiesen habe, aber sonst ganz gut in Schuss war. Außerdem heißt es in den Berichten, dass die Besatzung am Abend vor dem Verschwinden ja die tropische Dämmerung beobachtet haben. Einige rauchten, andere sollen über die Zukunft nachgedacht haben, heißt es übereinstimmend in den Berichten. Und dann soll das Schiff spurlos verschwunden sein. Fällt dir an diesem ja sehr plastischen, sehr lebensnahen Bericht etwas auf?
Dass man das ja gar nicht wissen kann, wenn es danach spurlos verschwunden ist.
Damit bist du mindestens so klug und so findig wie der Mann, von dem ich dir jetzt aber ein Bild mitgebracht habe.
Oh, der sieht aber nett aus. Der sieht schon ein bisschen aus wie so ein Geschichtenerzähler.
Mhm.
Und wobei er ist vielleicht gar kein Geschichtenerzähler, er ist vielleicht der, der die Geschichten aufgedeckt hat, ne? Er sieht auf jeden, also er guckt so ein bisschen verschmitzt. Das ist so ein Mann im mittleren Alter, in seinen besten Jahren. Er trägt so ein Hemd und mit so einem unfassbar langen Kragen. Und darüber so eine Fleecejacke, die sehr weich aussieht. Er trägt ein schönes Brillengestell, ein Bart und eine etwas wellige Frisur. Es ist auch ein Schwarz-Weiß-Foto.
Mhm.
Und ja, er guckt halt wirklich so ein bisschen verschmitzt, als würde er uns gleich so einen richtig guten Joke erzählen.
Was glaubst du denn, macht dieser Mann beruflich?
Also entweder ist er so Radiomoderator,
mhm,
oder der ist so ein richtig witziger Wissenschaftler, der halt dann wirklich immer so über Verschwörungstheorien aufdeckt.
Du bist sehr nah dran. Der Mann, den du da siehst, das ist Larry Kusche oder wie auch immer man es ausspricht. Der Mann ist Amerikaner, heißt aber Kusche oder so. Und er ist ein wissenschaftlicher Bibliothekar.
Oh, war ich sehr nah dran.
In den 70ern arbeitete er in der Bibliothek der Arizona State University. Dabei bekam er immer wieder Anfragen von Studierenden, die nach Material zum Bermuda-Dreieck suchten. Also für irgendwelche, also weil sie sich persönlich dafür interessiert haben oder vielleicht weil sie auch darüber schreiben wollten. Und seine Aufgabe war es unter anderem, dann eben Material für die zu sammeln. Doch er sammelte nicht nur, sondern er recherchierte auch bald selbst. Zunächst zusammen mit seiner Kollegin Debbie Bluen, über die ich leider nicht mehr als ihren Namen herausfinden konnte, sammelte er Informationen, vor allem indem er und Debbie per Brief Auskünfte von offiziellen Quellen einholten. Und mit diesen Informationen, die Kusche und Bluen einholten, konnten sie eine Lügengeschichte nach der anderen debunken. Sie waren es, die erkannten, dass die Raifuku Maru überhaupt nicht im Bermuda-Dreieck gewesen war. Und sie waren es auch, die beim deutschen Segler Freier und beim Segelschulschiff Atalanta merkten, nein, hier stimmt etwas nicht. Die beiden gingen Fall für Fall durch und veröffentlichten gemeinsam zunächst eine Bibliografie mit echten Informationen über das Bermuda-Dreieck. Da diese jedoch recht wissenschaftliche Sammlung natürlich nicht gegen diese populären Bestseller ankam, entschied sich Kusche zur Veröffentlichung eines ebenfalls recht populären Buches mit dem Titel The Bermuda Triangle Mystery Solved, also das Rätsel des Bermuda-Dreiecks gelöst. Wo auf diesem Weg allerdings Debbie Bluen verschwunden ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Na, vielleicht war sie so wissenschaftlich unterwegs, dass sie darauf keinen Bock hatte.
Das ist meine Hoffnung so ein bisschen, dass er die ja jetzt nicht rausgedrängt hat.
Das hoffe ich auch, weil er sieht wirklich nett aus. Sieht aus wie so einer, mit dem man dann so in einer großen Runde abends in eine Kneipe geht und er erzählt dann halt die ganze Zeit so weirde Geschichten und bringt diese sehr pointiert zum Besten.
Absolut. Und man muss sagen, dass das Bermuda-Dreieck wirklich zur Leidenschaft von Larry Kusche geworden ist. Aber nicht so, wie das Bermuda-Dreieck zur Leidenschaft von vielen anderen geworden ist, die einfach sich die wildesten Lügengeschichten darüber einfallen lassen, sondern er hat mehrfach drüber geschrieben. Er verfasste nicht nur sein Buch und ein weiteres, das sich tatsächlich nur mit diesen abgestürzten Bombern befasste, sondern schrieb auch immer wieder Beiträge für den Skeptical Inquirer. Das ist eine Zeitschrift oder inzwischen eine Online-Zeitschrift, die sich regelmäßig mit pseudowissenschaftlichem Unfug oder paranormalen Phänomenen auseinandersetzt. Und in einem dieser Beiträge aus dem Jahr 1977, also 2 Jahre nachdem sein Buch erschienen ist, widmete er sich auch noch einmal in diesem Rahmen der Geschichte des Frachters Sandra.
Sandra war ja der Frachter, wo die da angeblich sich noch den Sonnenuntergang angeguckt haben, bevor sie spurlos verschwunden sind.
Genau dieser. Und ich muss sagen, ich habe den Text gelesen und auch wenn ich ihn ein bisschen überheblich finde, weil er sich darin mehrfach über Leute so ein bisschen lustig macht und auch sagt, wie dumm Menschen sein müssen, die nicht checken, dass die Geschichte, wie sie erzählt wird, Unfug ist, sind seine Punkte eben absolut valide. Und du hast den Punkt nämlich auch schon angebracht, denn Kusche weist in seinem Text, bevor er überhaupt zum Fact-Checking kommt, auf die wichtige Sache hin, die uns ja immer begleiten sollte, wenn wir mit Informationen konfrontiert werden. Ist es plausibel? Konkret wollte Kusche wissen, ist es plausibel, dass wir relativ genau wissen, wie die Seeleute am Abend vor ihrem spurlosen Verschwinden auf dem Schiff saßen und auf die friedliche, völlig ruhige See geblickt, geraucht und über ihre Zukunft nachgedacht haben? Du hast es schon beantwortet, nein, ist es nicht, denn entweder waren diese Männer, die das behaupten, mit auf dem Schiff oder kannten jemanden, der mit auf dem Schiff war, kurz bevor es verschwand. Und wenn wir dann mal konspirativ unterwegs sind, könnte man fragen, was haben die vielleicht damit zu tun? Wir sind aber nicht konspirativ unterwegs. Weder ich noch Kusche noch du wollen jetzt anfangen, hier rumzuraunen, so wie die Apologeten des Bermuda-Mythos. Kusche führte aber neben der Plausibilitätsfrage noch eine Reihe von Fakten ins Feld. Einige überführten Sand, Jones und Co. schlicht der Lüge. So war das Schiff gar keine 107 Meter lang, sondern nur 56 Meter lang.
Das ist schon ein ziemlich großer Unterschied.
Das ist ein riesiger Unterschied, der zum einen zeigt, dass die vorherigen Autoren die Quellen nicht richtig geprüft haben, zum anderen aber auch es viel leichter macht zu kentern, weil große Boote viel schwerer kentern als kleine Boote. Andere Dinge, die Kusche wiederum veröffentlichte, zeigen, dass das Schiff eben nicht auf völlig ruhiger See verschwand. So war in den Geschichten über das Verschwinden der Sandra immer der Juni als Zeitpunkt angegeben. Und tatsächlich zeigen die offiziellen Wetterdaten für diesen Zeitraum tadelloses und ruhiges Wetter. Kusche fragte aber nicht nur die Wetterdaten für diese Region an, sondern auch den Zeitraum, in dem das Schiff tatsächlich unterwegs war. Und das war eben nicht der Juni, sondern der April. Und diese Wetteraufzeichnungen für den April zeigen, dass kurz nach der Abfahrt Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h über das Wasser peitschten.
Also auf jeden Fall kein Wetter, bei dem man sich an Deck befinden möchte und sich den Sonnenuntergang anschaut.
Und vor allem auch kein Wetter, wo man halt sagt, oh, das ist aber ungewöhnlich, dass in den 1950er Jahren da ein Schiff, was auch nicht 107, sondern nur 56 Meter lang ist, verschwindet.
Ja.
Und in diesem Text schreibt Kusche noch wirklich schöne Sätze, wie zum Beispiel diesen hier. Manche Kritiker des Bermuda-Dreiecks bezeichnen es als Science Fiction. Doch das ist eine unfaire Beschreibung, zumindest gegenüber Science Fiction. Und wir haben ja schon in der ein oder anderen Folge hier über Fake News und Verschwörungsmythen gesprochen. Und ich denke, ich kann das jetzt hier so locker erzählen, weil das Bermuda-Dreieck auf den ersten Blick keine Verschwörungstheorie ist, unter der jemand leidet. Außer natürlich die mehr als 20 Millionen Menschen weltweit, die das Buch von Berlitz oder irgendeinen anderen Wälzer gekauft haben. Aber natürlich können solche banalen Verschwörungsmythen auch Einfallstor für andere Erzählungen sein. Heute glaubt man, im Bermuda-Dreieck verschwinden ständig Schiffe und Flugzeuge und morgen glaubt man plötzlich, dass MigrantInnen uns die Zahnarzttermine wegnehmen oder im Keller einer Pizzeria Kindern Blut abgezapft wird. Und so war es dann tatsächlich auch in abgeschwächter Form mit dem Bermuda-Dreieck. War Jones erstmal nur ein bisschen lässig im Umgang mit Fakten, raunten die späteren Autoren Sand und Geddes bereits mysteriös in den Raum. Und Börlitz war unmissverständlich verschwurbelt unterwegs, was der deutsche Untertitel natürlich auch schon wieder gespoilert hat.
Erinnert mich auch wieder sehr an die Elisabeth Báthory-Folge, wo es ja auch so war, dass am Anfang so ein bisschen was dazu gedichtet wurde und dann immer mehr.
Mhm. Besonders spannend finde ich aber die These von diesem Millionenerben Börlitz, der ja eigentlich auch Wissenschaftler war und trotzdem irgendwie vermutete, dass Außerirdische hinter dem Bermuda-Dreieck-Phänomen stecken. Er schrieb von Space-Napping, vermutete, dass die Außerirdischen über Wurmlöcher ins Bermuda-Dreieck kommen, um dort Menschen zu entführen und sie dann in einem Weltraumzoo aufzustellen.
Ja, also das ist halt auch schon sehr kreativ. Aber ganz ehrlich, wenn Außerirdische in der Lage wären, auf die Erde zu kommen, um Menschen zu kidnappen, warum sollten die sich so eine Mühe machen und das dann ausgerechnet im Bermuda-Dreieck machen, wo ja auch nur alle paar Jahre überhaupt irgendwer vorbeikommt?
Das kommt ja noch dazu. Das Bermuda-Dreieck, da kommen gar nicht so selten Leute vorbei. Es fahren ständig Schiffe durch, es fliegen ständig Flugzeuge durch und es passiert nicht öfter etwas als in anderen Bereichen des Meeres. Es gab Studien, mehrere Studien, natürlich nicht allzu viele, weil sich viele Wissenschaftler Besseres zu tun haben, als das zu überprüfen. Aber es gab eine Studie aus den 90er Jahren, die von einer US-Behörde stammt, laut der im Bereich des Bermuda-Dreiecks nicht mehr Schiffe oder Flugzeuge verschwunden gehen, als in allen anderen Bereichen des Meeres.
Das ist ja schon mal beruhigend.
Das ist sehr beruhigend. Und was mich aber trotzdem so ärgert mit dieser Weltraum-Zoo-Geschichte und so, er hat einfach 20 Millionen Exemplare verkauft. Und ich meine, ich bin ja persönlich, wir hatten auch schon den Vergleich mit Science Fiction, ich bin ja persönlich Star Wars Fan und gucke mir das alles an und verschlinge da auch wirklich alles an Content, aber ich tue das auch, weil weder George Lucas noch Dave Filoni oder sonst wer jemals so getan hätten, als gäbe es wirklich ein Weltraumfascho, der Blitze aus den Händen schießen kann, sondern das ist sehr konkret als Fiktion gekennzeichnet. Und du hast ja selber gesagt, das ist ja durchaus kreativ, was der da geschrieben hat. Aber es ist ja nicht als Fiktion gekennzeichnet. Und wenn das jetzt so ein geiler Fantasy-Roman wäre, dann hätte ich doch kein Problem damit, wenn das auch so gut verkauft wird wie Onyx Storm oder Star Wars oder sonst irgendwas. Aber er tut halt so, als wäre das echt.
Ja. Ich hoffe, dass unser lieber Larry auch nochmal sich die Verschwörungstheorie vorknüpft, ob der liebe Herr Börlitz denn auch wirklich 32 Sprachen beherrscht hat. Darüber würde ich auch gerne ein Buch lesen.
Ja, das Problem ist, Herr Börlitz verdient, glaube ich, mit der Behauptung, dass er 32 Sprachen spricht, nicht so viel Geld.
Oh, aber hat er ganz sicher, weil er ja der Erbe dieser Sprachschule war. Und das ist doch, also allein auf der Webseite macht sich das doch richtig gut, wenn dann bei Über uns steht, hier der Herr Börlitz, der so ein bisschen verschwörungstheoretisch unterwegs war, der war so ein Sprachgenie, der konnte 32 Sprachen und sein Sprachgenius ist in diese Sprachschule geflossen. Und wenn ihr hier einen Kurs belegt, könnt ihr auch bald 32 Sprachen.
Aber er hat das ja auch sehr schnell verkauft, also er wollte damit auch nicht so lange was zu tun haben, ehrlich gesagt. Die heißt nur noch wie er.
Das ist halt echt dumm, ne?
Das ist richtig dumm, aber er hat ja auch mit seinem Buch genügend Geld gemacht und auch sonst rund um das Bermuda-Dreieck. Es gibt, ich weiß nicht genau, ich glaube, das war in den 80ern, da ist er mit Uri Geller zusammen auf einem Boot ins Bermuda-Dreieck gefahren, um dort herauszufinden, was da so für Schwingungen sind.
Ja, offensichtlich sind sie nicht hops gegangen.
Siehst du, selbst die sind nicht hops gegangen.
Meinst du, der hat das so ein bisschen gehofft, dass die Außerirdischen sich denken, ach, endlich kommt er hier vorbei?
Wahrscheinlich haben sie das gehofft oder er wollte vielleicht sich den Weltraumzoo von innen anschauen. Wir können es nicht wissen. Kommen wir mal zurück zum Bermuda-Dreieck an sich. Ich habe ja schon gesagt, die Zahlen belegen überhaupt nicht, dass da öfter Schiffe und Flugzeuge verschwinden. Es ist aber natürlich schon so, dass auf See immer wieder Schiffe verschwinden. Früher freilich häufiger als heute, aber es passiert einfach immer wieder. Der Ozean ist unberechenbar und obwohl es natürlich Zahlen gibt, die belegen, dass es keine Häufung gibt, nutzen natürlich immer noch Leute diesen Mythos und schreiben darüber Bücher, drehen darüber Dokumentationen, um mit diesem Unfug Geld zu verdienen. Vielleicht so wie der Typ aus deiner letzten Folge, der so gerne über Robert geschrieben hat. Und das finde ich an sich wirklich ein absolutes Unding, dass Leute damit Geld verdienen und damit Leute so ein bisschen verführen. Und ja, das war eigentlich meine Geschichte zu B wie Bermuda-Dreieck. Und natürlich muss ich meine abschließende Frage noch stellen. Würdest du immer mit mir ins Bermuda-Dreieck fahren?
Da kann man ja nicht so viel machen. Da wären wir ja nur auf einem Schiff unterwegs. Mhm. Und also ich würde jetzt nicht auf ein Schiff steigen, nur um da mal durchzuschippern. Das okay. Nicht. Außer du möchtest ja auch gerne den Weltraum Zoo angucken.
Nein, danke, schon in Ordnung.
Nee, aber die Orte, zu denen das Bermuda-Dreieck ja theoretisch führt, würde ich mir durchaus mal mit dir angucken.
Das stimmt, also die finde ich auch sehr interessant. Also ich war noch nie in der Karibik, wie man so schön sagt. Und
ja, aber ich würde mit dir ins Bermuda-Dreieck nach Bochum. Das finde ich ganz nett.
Wir sind, glaube ich, sogar schon mal durchgelaufen.
Stimmt, aber nur tagsüber.
Ja,
da geht man nur nachts verloren.
Ah, okay. Ja, dann schreiben wir uns das doch mal auf die Liste. Ich habe auch einen Arbeitskollegen, der in Bochum wohnt.
Das, ja, super. Dann passt es ja.
Das wird ja ganz hervorragend.
Ja, vielen lieben Dank für diese Geschichte. Hat mir sehr Spaß gemacht.
Sehr cool. Dann bleibt mir natürlich, bevor ich dir deinen Buchstaben auslose, natürlich noch eine kleine Information an unsere Zuhörenden zu geben. Denn das hier war unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Wir machen jetzt ein bisschen Urlaub, machen unseren Kopf frei, damit wir wieder Platz für neue Geschichten haben. Und wir kommen am 14. Juli zurück.
Juli.
Juli. Am 14. Juli sind wir mit einer neuen Folge zurück. Nicole wird eine Geschichte erzählen. Und zu welchem Buchstaben? Das losen wir wie immer jetzt hier im Podcast aus. Ich sag A, du sagst Stopp. A.
Stopp.
H.
H wie Hameln.
Mhm.
Wir hatten doch noch eine H-Folge, oder?
Haiti.
Haiti.
Ich hatte
das waren beides deine Folgen. Ich hatte noch nie H.
Ich glaube nicht.
Nee, ich hatte noch nie H.
Dann wird es jetzt langsam Zeit. Ich würde sagen, du machst dich mal in die Recherche, beziehungsweise du hast jetzt ja ein bisschen Zeit für die Recherche.
Du hast mir auch schon guten Input gegeben. H wie Halifax.
H wie Halifax vielleicht. Das wäre dann jetzt gespoilert. Völlig egal. Wir gehen in die Sommerpause. Ihr hört unsere Folgen an und empfehlt sie natürlich und bewertet sie mit 5 Sternen. Und dann hören wir uns im Juli oder Juli wieder.
Wir wünschen euch einen schönen Sommer.